HR3, der Gast des Tages. Götz Otto, Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler, Ruderfan und Hesse.
Schauspieler Götz Otto ist 1967 in Offenbach geboren. Götz Otto gehört sicher zu den größten Schauspielern Deutschlands. Die Angaben zu seiner Körpergröße bewegen sich zwischen 1,96 Meter und 1,99 Meter. Seine schauspielerische Ausbildung hatte er 1993 mit der allgemeinen Bühnenreife abgeschlossen. Seitdem ist die Liste seiner Film- und Fernsehrollen immer länger und länger geworden. Kinofilme wie Kleine Haie, Nach fünf im Urwald, Der Untergang oder Ossis 11 sind darunter. Seine bisher bekannteste Rolle hatte er 1997 als Fiesling im James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan. Götz Otto steht aber auch häufig auf der Theaterbühne oder macht bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg mit. Schon als kleiner Junge haben ihn Winnetou und Co. fasziniert. Die Hörspielschallplatten konnte er auswendig. Cowboy- und Indianerfiguren, die sammelt der frühere Vize-Junioren-Weltmeister im Rudern auch heute noch. Aktuell ist Götz Otto als fieser Obernazi Klaus Adler in dem Film Iron Sky zu sehen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr neuer Film ist am 5. April in die Kinos gekommen. Iron Sky heißt er und ist viel in Hessen gedreht worden, in Wiesbaden, in Rüsselsheim und vor allen Dingen hier in unserer Stadt in Frankfurt. Ein gebürtiger Hesse, der in Hessen dreht, willkommen zu Hause.
Das war allerdings das erste Mal, dass ich in Hessen gedreht habe, tatsächlich. Ja, das war sehr schön in Frankfurt, muss ich sagen. Da wird viel zu selten gedreht, muss ich sagen. Das war wirklich angenehm.
Lassen Sie jetzt die hessische Filmförderung nicht hören. Das ist ein idealer Drehort.
Absolut. Und wir haben Frankfurt für New York genommen und das ging. Also normalerweise nimmt man Toronto für New York, weil New York selber zu teuer ist und ab jetzt wird nur noch Frankfurt genommen.
Genau, das werden wir gerne hören. Aber Sie haben ja hessische Wurzeln, von daher haben Sie sich vielleicht dann doch ein bisschen zu Hause gefühlt, oder?
Ja, ich komme aus Ditzebach, ich bin da aufgewachsen, aber es ist komischerweise niemand mehr aus meiner kompletten Verwandtschaft dort geblieben, die sind alle abgehauen.
Ich das weiß liegt nicht, aber nicht an... Hallo?
Ich weiß nicht, woran es liegt.
Herr Otto, es kann nicht an Ditzebach
Nein,
liegen.
Nein, an Ditzebach liegt es nicht.
Aber man sagt es anders, san Ditzebach.
Mir. Ditzebach, ja.
Ditzebach.
Mir habe Ditzebach gesagt, ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich merke schon, ich kann hier noch das Hessische lernen von Ihnen, oder?
Ja, also wobei, es ist ein geradezu verschüttetes Idiom. Ich finde es ganz schade, ehrlich gesagt. Man sieht auch generell im deutschen Fernsehen wenig oder man hört wenig Hessisch. Wir haben einfach keine Lobby, muss man sagen. Also wir,
ja, deswegen sind Sie ja heute mein Gast, damit wir da endlich mal wieder für das Hessische seit Heinz Schenk, Sie sind sozusagen
eine Lanze brechen.
Von Heinz Schenk eine Lanze brechen. Gut, ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche uns beiden, sage ich jetzt einfach mal, so eine schöne Sendung, ne, und den Hörern auch.
Sehr schön.
Unser heutiger Gast des Tages, der Schauspieler Götz Otto, der mit seinem aktuellen Film Iron Sky momentan in den Kinos ist, ist in Dietzenbach geboren und dort hatten ihre Eltern eine kleine Bäckerei.
Richtig.
Das ist ja eigentlich immer ein sehr familienaffines Unternehmen. Normalerweise hätten Sie da doch auch in die Fußstapfen treten können.
Ja, also wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, auch sollen, aber...
Woran lag's?
Mein Biorhythmus hat es nicht hergegeben. Ich habe natürlich, es war ein mittelständischer Betrieb und an einem mittelständischen Betrieb arbeitet man natürlich als Familienmitglied da auch mit oder mittelständisch. Also wir waren eine kleine Bäckerei mit ein paar Angestellten und da kriegt man relativ früh mit, ob einem das taugt oder nicht. Und ich fand es ganz spannend, aber trotzdem habe ich mich mehr zur Schauspielerei hingezogen gefühlt. Und mein Vater hat das ganz tollerweise auch akzeptiert und verstanden und hat das unterstützt. Das fand ich super.
Was war denn die Spezialität der Dietzenbacher Bäckerei?
Mir hatte Wasser weg.
Ja,
Wasser weg. Das waren ganz spezielle Brötchen, wo die Leute sogar teilweise aus Hanau gekommen sind, um unsere Wasser weg zu essen. Ja.
Aber es ist natürlich so, wenn man als Schauspieler beruflich unterwegs ist, dann hat man natürlich manchmal auch einen Nachtdreh. Also die Aussage kann ich jetzt nicht so ganz gelten lassen, dass das schwierige Arbeitszeiten sind.
Also es gibt natürlich auch mal einen Nachtdreh und am Theater arbeitet man ja auch tendenziell abends. Aber mein Vater ist freitags um 10 Uhr aufgestanden, hat dann die ganze Nacht durchgearbeitet und ansonsten war so zwischen 2 und 4 dann Schluss. Und das sind nicht meine Zeiten.
Aber wenn man als Kind einfach mitbekommt, die Eltern sind selbstständig, haben ein Unternehmen. Man muss natürlich auch immer gucken, dass es dann läuft. Hat Ihnen das für Ihren beruflichen Alltag etwas mitgegeben, dieses Unternehmertum, diese Selbstständigkeit tatsächlich dann zu erleben?
Was mir viel gegeben hat, war die Disziplin, die damit einhergeht. Also wenn man so sieht, was es bedeutet, welche Verantwortung man da auch hat, den Mitarbeitern gegenüber, das prägt schon auch. Ja?
Und Sie hatten eine musikalische Begabung, haben am Leibniz-Gymnasium in Offenbach Ihr Abitur absolviert, danach ein Studium der Theaterwissenschaften, Politologie und Philosophie an der TU in Berlin. Später dann waren Sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz, auch an der Otto-Falkenberg-Schule in München und haben dort, glaube ich, auch den Abschluss der allgemeinen Bühnenreife dann absolviert. Was haben denn Ihre Eltern gesagt, als Sie mit dem Vorschlag kamen, so, ich gehe eher in die kreative, in die künstlerische Richtung?
So schnell geht eine Biografie. Zack, peng, ja. Und die ganze...
Ich fasse das jetzt mal hier kurz super, zusammen. Ja? Wir strecken das gleich noch ein bisschen. Naja. Das war Ihr Leben, Herr Otto.
Das war's. Nein, meine Eltern waren natürlich erstmal irritiert, weil ich auf der normalen Schule wenig mit Schauspiel zu tun hatte. Also wir waren natürlich mit der Schule mal im Theater oder sonst irgendwas. Und ich war, glaube ich, auch mal in einer Theater-AG, aber auch dort nicht besonders ambitioniert. Und ich war unter anderem auch Ruderer. Und als Sportinvalide ausgemustert worden, hatte aber vorher verweigert und habe dementsprechend, damals waren es glaube ich noch 18 Monate meines Lebens geschenkt bekommen und bekam ein Buch über Schauspielschulen in die Hand. Und ich dachte mir, das, was man dort auf so einer Schauspielschule lernt, das ist eine Schule fürs Leben. Die 18 Monate, die man mir geschenkt hat, die kann ich gut nutzen, indem ich auf so eine Schule gehe. Ja, und habe mich dann dort beworben. Und meine Eltern haben das mitgetragen, fanden es zwar nicht besonders dolle. Mein Vater hat gesagt, du, ich finanziere dir eine Ausbildung, welche das auch immer sein mag, das kannst du entscheiden. Und wenn du dann nach 4 Jahren Schauspielschule sagst, ich will dann doch Bäckermeister werden oder Chemie studieren, dann musst du das selber hinkriegen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr.
Aber was ist Ihnen denn da ins Auge gestochen, dass Sie gesagt haben, das sind Dinge, die ich auch sonst in meinem Leben anwenden kann?
Ja, also es hatte viel Bewegung, rhetorische Schulungen, die Auseinandersetzung mit einem selbst. Im Prinzip ist eine Schauspielschule ja so eine Form von angewandter Therapie. Man reflektiert da schon viel seinen eigenen Habitus, wie man nach außen wirkt, wie man sich gibt, lauter solche Sachen. Ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Und nachdem ich die ersten Aufnahmeprüfungen gemacht habe und immer durchgefallen bin, habe ich so
Blut
geleckt. Das
sind Sie ja nicht der Einzige. Ne? Das ist ja wie eine Sucht, das kennt man. Ich weiß, Freunde, die haben auch Kinder, die das gerade versuchen. Und ich glaube, schon 4-mal durchgefallen. Und immer wieder verfolgen sie diesen Traum. Was bei Ihnen ja erstaunlich ist, weil es war ja gar nicht so Ihr ganz großer Lebenstraum.
Ja, also wie gesagt, das kam mit den ersten Prüfungen dann, weil ich habe insgesamt 9 Prüfungen gemacht, bevor ich dann endgültig genommen wurde. Und da gibt es auch so verschiedene Runden. Man kommt dann in die nächste Runde, Und während dieser Runden habe ich überhaupt erstmal gepeilt, was die da von einem wollen und was das überhaupt ist. Und das machte mir Spaß.
Also und, mit zunehmender Erfahrung wuchs dann auch der Wunsch.
So schaut's aus, genau.
Aber nun hätte aus Ihnen auch ein ganz toller Musiker werden können, denn Sie haben ja schon früh eine Band gegründet.
Ja, ob da jetzt aus mir ein toller Musiker geworden wäre, weiß ich nicht. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht und von Zeit zu Zeit mache ich immer noch Musik. Zwar fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber Musik kann man auch ohne Öffentlichkeit
machen. Lassen Sie uns das doch nach der Sendung nochmal bei YouTube schauen. Bestimmt gibt es von Earforce irgendeinen Auftritt noch,
nee,
oder?
Nee, von Earforce nicht, aber wir... letztes oder vorletztes Jahr waren wir in Gräfelfing, in der Gegend, wo ich mittlerweile wohne, gibt es so ein Kulturfestival, so ein Open Air und ja, und da haben wir so eine kleine Session gemacht. Es war sehr lustig, aber ich glaube, selbst da gibt es nichts.
Und Sie waren wo sitzen Sie, am Schlagzeug? Nein, Sie sehen viel zu gut aus. Sie müssen natürlich vorne ans Mikro
oder an die Gitarre. Ich singe, spiele Keyboard und Mundharmonika und ja.
Und was für eine Richtung ist das musikalisch?
Früher Earforce, das war deutscher Rock. Da hat noch keiner Deutsch gesungen damals, wir schon. Komisch, warum hießen wir eigentlich Earforce, wenn wir doch Deutsch gesungen
haben?
Ja,
eigentlich auch komisch.
Aber den Titel fanden wir großartig, beziehungsweise den Namen fanden wir super. Ohrenkraft. Ja, wir haben Deutsch gesungen.
Haha, und viele von uns reißen sich ja tagtäglich am Riemen, aber eben nicht so sportlich und so erfolgreich wie mein heutiger Gast des Tages. Der hat nämlich seit seiner Jugend gerudert und zwar bis hin zum Vize-Junioren-Weltmeister. Herr Otto, wie hat sich denn der Rudersport bei Ihnen eigentlich ergeben?
Bei mir war das fast schon Familientradition. Mein Großvater ist gerudert, meine Eltern sind gerudert und ich habe davor Fußball gespielt und stand da im Tor und meine Mannschaft war sehr, sehr gut. Das führte dazu, dass ich im Tor nie was zu tun hatte. Das war mir dann ein bisschen langweilig und habe mir einen anderen Sport gesucht. Und das war Rudern.
Im Einer, im Zweier, im
Achter? Nein, ich bin immer im Mannschaftsboot gefahren. Im Einer fahren nur Autisten. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Mittlerweile mache ich sehr gerne Sport alleine, aber damals als Jugendlicher musste Sport in der Gemeinschaft stattfinden. Und dementsprechend bin ich halt Achter und Vierer und später noch Zweier mitgefahren.
Aber es ist ja schon was sehr Diszipliniertes, dieses Rudern. Man denkt da immer so ein bisschen an Synchronschwimmen. Ja? Im gleichen Moment das Blatt eintauchen, die gleiche Bewegung. Also das erfordert einfach auch wahrscheinlich eine ganz große Harmonie im Team.
Total. Und wenn das funktioniert, dann ist das wirklich wie Meditation. Das ist ganz großartig. Wenn so ein Boot anfängt zu laufen, das spürt man, wenn man drin sitzt, und das ist ganz toll. Das ist ein ganz tolles Gefühl.
Dieser Zug dann, wenn es so
das
Gleiten, beschreiben Sie das mal.
Normalerweise, also wenn ein Boot nicht läuft, dann stampft das so. Dann sitzt man so drin und dann muss man irgendwie dann mit Kraft das Boot vorwärts wirklich stampfen. Das ist gar keine Frage der Synchronität. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Dann merkt man, dass das Boot so leicht angelupft wird. Dann fängt es an der Bordwand so leicht zu flackern an. So. Und dann merkt man, jetzt läuft das Boot richtig gut. Und das ist ganz toll.
Kann man aus dieser Gemeinschaftserfahrung, in einem Boot zu sitzen, tatsächlich eben auch etwas übernehmen für ein Theaterensemble, mit dem man dann gemeinsam auf einer Bühne steht?
Auf jeden Fall. Also, und da schon wieder das nächste Ding, Disziplin. Wenn man als Ruderer 10 Minuten oder, keine Ahnung, 5 Minuten, 3 Minuten zu spät gekommen ist und da 8 Leute auf einen warten, inklusive Steuermann, das überlegt man sich das zweite Mal, ob man das nochmal macht. Also das ist auch für ein Ensemble und fürs Theater ist sowas auch wichtig. Man muss sich aufeinander verlassen können und nicht nur zeitlich, sondern auch durchaus auch emotional. Man begibt sich ja auch in so einen künstlerischen Raum, wo man sich auch fallen lassen muss. Und wenn dann einen niemand aufhängt, kann das fatal sein. Da gibt es schon durchaus Parallelen. Ich würde das nicht überstrapazieren, aber hat mir was gebracht.
Aber viele Sportarten haben ja so etwas nach vorne gehendes. Ich meine, jetzt der beliebteste bei den Männern ist ja immer noch nach wie vor Fußball oder beim Tennis ist auch mit Angriff, beim Laufen. Und beim Rudern blickt man immer auf das, was hinter einem liegt. Man sieht eigentlich nie nach vorne.
Ja, so habe ich es noch nie gesehen.
Sehen Sie mal, das ist eine philosophische Sendung.
Ja. Ja, also man ist sozusagen rückwärts gewandt und bewegt sich trotzdem nach vorne. So würde ich mein Leben nicht beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut, trotzdem müssen wir doch nochmal zurückschauen. Ich sage jetzt nur das Stichwort James Bond. Schreien Sie dann auf und rennen aus dem Studio oder bleiben Sie mein Gast?
Ich bleibe bei Ihnen.
Danke. Wie viele Jahre ist das jetzt her? 15?
Naja, noch nicht ganz, aber schon einiges. 98 kam man, glaube ich, in die Kinos, 97 haben wir gedreht oder sowas. Ja. Also, naja, gut, 14 Jahre.
Bitte noch einmal die Geschichte, als Sie angerufen haben, ja?
Als ich angerufen habe?
Ja. Nein, Sie haben ja nicht angerufen bei Pierce Brosnan, sondern Sie wurden ja angerufen bestimmt von einer ganz tollen Castingagentur direkt aus Hollywood.
Sie meinen, als ich beim Derby war und meinten Sie diese Geschichte?
Ja. Sagen Sie ruhig, das Fußballspiel, das Sie besucht haben, das halte ich als Eintracht-Fan aus.
Halten Sie das aus?
Ja.
Mein Verein sind die Löwen, sind blau. Die haben ja auch mal in der ersten Liga gespielt. Mhm. Man kann sehen, das ist schon länger her, als dieser Anruf kam. Wir haben sogar den Bayern ein Unentschieden abgetrotzt und während dieses Fußballspiels kam eben ein Telefonat auf meinem damals neuen Handy und ich habe aber trotzdem abgewürgt. Ich wollte das Spiel weitersehen, habe gesagt, ich rufe zurück.
Ein wahrer Fan.
Ja, wie gesagt, unentschieden hat es wenigstens gebracht.
Und wie melden die sich dann? Haben gesagt, hallo, hier ist, kommen Sie zu einem Casting für James Bond? Sie haben gesagt, Moment, I call you back? Oder wie geht das?
Naja, ich kannte die Casting-Agentin schon von einer Produktion vorher. Die hieß The Wanderer mit Brian Brown. Es war eine deutsch-englische Koproduktion. Und die Casting-Agentin, die das betreut hat, betreut eben auch Bond und hat mich ein paar Jahre später angerufen und hat mich dann eingeladen nach London zum Casting.
Und 20 Sekunden hatten Sie dort?
Ja, ich hatte 20 Sekunden, allerdings nur bei der Produzentin. Also ich habe mich davor lange mit dem Regisseur unterhalten und eben auch mit der Casterin und habe auch beim ersten Casting hatte ich, glaube ich, noch keine Spielszene, nein. Und habe dann die Produzentin getroffen und die war am Telefon und guckte zu mir, sagte, hold on a second, ins Telefon, I have a very good looking guy from Germany, I'll be right back. Und da meinte sie mich damit, ich weiß gar nicht warum. Ich hatte so ganz kurze Haare, also fast eine Glatze und dann guckte sie mich an und sagt, okay, you have 20 seconds to introduce yourself. Ich habe 20 Sekunden, mich vorzustellen. Da dachte ich mir, 20 Sekunden, um mich vorzustellen, was soll ich denn da jetzt sagen? Also ich bin noch nicht Dieter Thomas Heck, dass ich jetzt hier ratter. Und dann habe ich nur gesagt, I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German, 5 seconds, keep the rest. Also ich bin groß, böse, glatzköpfig, deutsch, 5 Sekunden, den Rest kann sie behalten. Und dann hat sie mich angegrinst, hat weiter telefoniert und dann war ich beim nächsten Casting, also in der nächsten Runde.
Ja. Und mit was für einem Gefühl fährt man da eigentlich hin, wenn man weiß, man hat ein Bonn-Casting, das ist nicht nur eine ganz normale Fahrt?
Ja, komischerweise, ich war sehr, sehr entspannt, weil 1-2 Wochen vorher war eine andere Hollywood-Produktion am Freitag, den 13. April, das weiß ich noch, abgesagt worden, bei der ich auch hätte mitspielen sollen. Und dann dachte ich mir, naja, komm, das ist wieder mal sowas, das Bond, ich meine, entschuldige, das wird nie funktionieren, da fahre ich jetzt hin, nehme das mit. Die haben mich dann richtig schön eingeflogen, ich glaube Business Class damals, und man mit einem livrierten Fahrer wurde ich abgeholt. Ich kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus und dementsprechend...
Das hätte Ihnen schon gereicht, geben Sie zu.
Natürlich, das war ja, also es war ja total wie im Kino halt eben. Ja. Und so ging es dann halt weiter, das war schön.
Ja, und über den Bond-Film müssen wir natürlich gleich ein bisschen sprechen, Der Morgen stirbt nie. Unser Gast des Tages, Götz Otto, hat im James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie den Fiesling Stamper gespielt. Und mit I'm big, I'm bad, I'm bald, I'm German haben sie die Leute beim Casting ja überzeugt. Aber damit haben sie sich auch ein Image zugelegt, das dann auch in eine Schublade passt.
Naja, wenn man...
Dieser Bad Guy, der Bösewicht.
Ja,
der
gut, also man... Man muss das auch ein bisschen bedienen. Ja? Also wenn ich da jetzt reingekommen wäre und gesagt hätte, ich habe schon zwei Kinder und bin ein netter Typ, dann wäre ich vielleicht
ich
diese...
Ich koche ganz gerne, bring den Müll runter. ja, genau, super.
Genau, bring den Müll runter und mach den weiß auch, wie man die Spülmaschine ein- und ausräumt. Das hätte mir, glaube ich, den Job nicht gebracht. Also ein bisschen angeben gehört schon durchaus dazu bei uns.
Würden Sie dann sagen, das ist vom Vorteil, wenn man eine Marke dann auch besetzt oder eine wird?
Also am direkt nach Bonn dachte ich mir, oh Gott, das ist grauenvoll. Ich kriege nur noch solche martialischen Metzeltypen irgendwie angeboten. Ich bin noch Schauspieler, ich will auch was anderes spielen. Das habe ich auch davor getan und hatte davor allerdings hauptsächlich nur Theatererfahrung. Und habe auch das ein oder andere, was da in diese Richtung ging, entweder abgelehnt oder auch nicht ernst genommen. War vielleicht ein Fehler, weil dieses Schubladendenken, ja, wo man sagt, okay, da spielt die bösen Rollen, das ist leider die Realität, das ist der Alltag. Und zwar nicht nur von Seiten der Branche, sondern auch von Seiten des Publikums. Also das hat man so verortet als Publikum und da gefällt einem das. Und das kenne ich bei mir selber. Also ich finde Mads Mikkelsen einen wahnsinnig tollen Schauspieler und ganz großartig. Ich habe den in einer Rolle gesehen, Dänische Delikatessen. Da spielt er so einen 50, 55-jährigen halbglatzigen Oberspießer. Das wollte ich nicht sehen. Das fand ich ganz grauenvoll. Für mich ist Mads Mikkelsen ein cooler Typ, irgendwie lässig, vielleicht ein bisschen hadernd, ambivalent, aber kein Oberspießer. Das so, den will ich nicht so haben. Und ich bin da bestimmt noch harmloser als der Durchschnittsseher, weil ich natürlich auch anders Fernsehen und Kino mir anschaue. Aber selbst bei mir beobachte ich, dass ich Schauspieler in so Schubladen tue und die auch dort ganz gerne sehe.
Und jetzt sind Sie einmal Nazi gewesen, jetzt müssen Sie immer den Nazi spielen.
Nein.
Doch, jetzt in dem neuen Jahr auch schon wieder.
Ja, aber in dem neuen, da darf ich ja was ganz Besonderes spielen. Da darf ich ja sozusagen einen Über-Nazi spielen.
Also, das ist die Steigerung von
das
Nazi.
Ist die, ja, weil normalerweise, keine Ahnung, wenn man sowas macht wie Untergang oder...
Schindlers Liste.
Oder, ja gut, Schindlers Liste war, das war ja eher so gehobene Statisterie. Aber wenn man solche Filme macht, dann versucht man immer den Menschen in dem Nazi zu sehen, um auch klarzumachen, dass sowas jederzeit wieder passieren kann. Das waren keine Leute, die vom Mars gefallen sind, sondern durchaus aus der Gesellschaft gekommen sind und wirklich reale Menschen. Darum ging es hier in dem Fall gar nicht. Also bei Iron Sky sind sie jetzt nicht vom Mars gekommen, sondern vom Mond. Deswegen wird daraus auch ein Karikatur-Nazi. Ah,
genau, über diesen neuen Film wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Nur noch mal einmal zurückgehen, noch mal nach Hollywood. Nun gibt es ja immer wieder deutsche Schauspieler, die es dann schaffen, in internationalen Produktionen erfolgreich zu sein. Also mit Daniel Brühl läuft jetzt gerade ein Film mit Geraldine Chaplin und Jane Fonda. Das hat man das Gefühl, ach, das ist so ganz still und leise gegangen, die Karriere bei Ihnen. Auch vorher haben Sie lange am Theater gearbeitet, dann plötzlich dieser internationale Durchbruch. Warum schafft es der eine und der andere bleibt dann eher im deutschen Wahrnehmungs- und Sprachbereich dann?
Das ist ganz simpel. Ganz einfach und ganz simpel und der Faktor heißt Glück. Also,
mehr, es ist wirklich nicht mehr, würden Sie es nicht sagen. Die kochen da auch nur mit Wasser.
Ja, die kochen mit Wasser, aber der Topf ist größer. Wir haben so wahnsinnig viele tolle, talentierte Schauspieler und man muss gar nicht nach Hollywood gehen. Warum schaffen es so viele bei uns so omnipräsent zu sein und wiederum andere, die vielleicht besser sind oder mehr Talent haben oder mehr Potenzial, warum schaffen die das nicht? Natürlich ein gewisses Grundtalent und eine Begabung gehört immer dazu, das ist ganz klar. Völlig talentfrei schafft man es nirgendwo, aber gerade bei uns im Schauspielbereich ist die Komponente Glück sehr, 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 sehr groß.
Also das Glück von der Castingagentur, gerade in dem Moment auch gesehen zu werden, genau. Zeit zu haben, der richtige Typ zu sein und dann in der Rolle des Dampers Pierce Brosnan verprügeln zu dürfen, ja?
Ja, also in dem Fall ganz konkret umgesetzt ist das so. Das heißt aber nicht, dass man dann die Nächsten verprügeln darf. Also, aber wirklich, der Hauptfaktor ist wirklich Glück, im richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein und gerade das Richtige vorweisen zu können.
Na, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, Götz Otto, weil hier bei HR3 sind Sie ja sowieso immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, am Sonntagmorgen. Alles ist wunderbar. Und wer Lust hat, eigentlich sich nachher nochmal reinzuknien in das Gespräch mit Otto, mit Götz Otto, dem ist natürlich immer unser Podcast empfohlen, den wir nach der Sendung am frühen Nachmittag immer ins Netz stellen. Das ist ja sowieso ganz klar. Jetzt gibt's gleich die Nachrichten und nach den Nachrichten gewohnt geht's dann weiter mit unserem Gast des Tages und das ist heute der Schauspieler Götz Otto. Und dann sprechen wir ein bisschen über die neue Art von Filmfinanzierung, über Crowdfunding, Low-Budget-Produktion. Gleich mehr mit ihm. Iron Sky. Also die echten Nazis, die leben ja sowieso geistig hinterm Mond. Aber in diesem Kinofilm ist es so, dass sich die Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwo auf der dunklen Seite des Mondes eingerichtet haben und jetzt wieder auf die Erde zurückkommen. Und darin spielen Sie, Götz Otto, den völlig durchgeknallten Obernazi Klaus Adler.
Richtig, Klaus Adler. Ich fand es ein bisschen schade, dass da kein R am Anfang war, dass man so schon rollen kann. R am Schluss ist unrollbar leider.
Hermann Adler wäre
besser gewesen. Hermann Adler wäre super, aber wir haben ja eine Renate Richter dabei.
Ja, genau. So, jetzt heißt es ja, die Nazis kommen in Frieden. Da bin ich natürlich so ein bisschen skeptisch, ne? Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass man die auf den Mond geschossen hat.
Ja, da gehören sie hin. Und wenn man sich den Film anschaut, dann weiß man auch warum. Also man braucht
skurrile Geschichte.
Ja, es ist eine skurrile Geschichte, aber sie ist gar nicht so skurril, wie man vielleicht vermuten würde. Also die Leute der super intelligenten, hochgepflegten Satire kommen vielleicht nicht ganz auf ihre Kosten. Es ist auch Popcorn-Kino. Also es ist auch durchaus auch Kino für das breite Publikum und auch als solches angedacht. Und es hat ganz viele fiese Spitzen und Gemeinheiten da drin, aber auch eine Herzschmerzgeschichte. Man so, möchte es nicht denken,
ja,
aber sowas gibt's.
Aber man muss sagen, also diese Weltraum-Nazis, die wir jetzt haben, die sind, man muss es ironisch auch sehen. Ja? Es gibt ja einige kritische Stimmen so im Vorfeld, die sagen, oh, jetzt ist die rechte Szene ja im tatsächlichen realen Leben sehr aktiv, häufig auch in den Schlagzeilen. Mhm. Ist das ein Film zur richtigen Zeit?
Ich habe da viel drüber nachgedacht natürlich, weil wir angefangen haben zu drehen. Also das ganze Projekt gibt es seit 5 Jahren. Da war die Zwickauer Zelle noch nicht in aller Munde. Und als wir gedreht haben, auch noch nicht. Ich glaube aber, dass die beiden Themenkomplexe überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Bis auf die Schnittmenge des Nazis. Aber ich glaube, sowas wie die Zwickauer Zelle oder diese NSU-Abteilung, das sind in erster Linie für mich ganz krasse Kriminelle. Und jeder Kriminelle hat ein moralisches Problem. Die haben auch ein moralisches Problem und auch ein ideologisches Problem. Und genau da wäre vielleicht die Schnittmenge zu suchen, dass man da sieht, dieses moralische, ideologische Problem wird auch zumindest angeschnitten bei uns. Wir sehen schon, dass die Nazis völlige Idioten sind. Ja, also, und dass ihre Machtgeilheit allerdings, und da geht es darüber hinaus und darum geht es eigentlich auch in dem Film, dass ihre Machtgeilheit, die diese Nazis in unserem Film haben, nicht nur ein Problem auf dem Mond ist, sondern durchaus auch sonst noch auf der Welt das ein oder andere Mal vorkommt. Das ist das Spannende bei dem Film.
Nun ist das Besondere eben auch noch an dieser Produktion, dass es finanziert wurde mit dem sogenannten Crowdfunding. Wie funktioniert das?
Also der ganze Film hat zwischen 7 und 9 Millionen Euro gekostet und ein Teil dieser Finanzierung ist tatsächlich übers Internet generiert worden. Ich glaube so um die 1 Million. Das ist als solches jetzt kein neues Prinzip. Ich kann mich schon erinnern, dass vor 10 Jahren sogenannte Filmaktien verkauft worden sind für bestimmte Projekte. Aber meines Erachtens oder meines Wissens ist es der erste Film,
der wirklich... Aber jetzt kann praktisch sich jeder ja eigentlich beteiligen. Ich könnte mich auch mit 50 Euro beteiligen an so einem
Film. Richtig, genau. Und das ist meines Erachtens auch der erste Film, der tatsächlich auf der Leinwand zu sehen ist. Und darüber hinaus natürlich durch das Medium Internet funktioniert das plötzlich weltweit. Man kann als Deutscher zum Beispiel diesen finnischen Film unterstützen oder als Amerikaner oder aus Asien, wenn einem diese Idee gefällt. Mhm. Jetzt ist diese Idee Nazis auf der dunklen Seite des Mondes natürlich sehr plakativ und genauso kommt man natürlich doch im Internet an der Aufmerksamkeit, um so einen Film dann auch vielleicht finanzieren zu können.
Aber wenn ich mich beteilige mit 50 Euro, bekomme ich dann, wenn der Film erfolgreich werden sollte, was ich Ihnen natürlich wünsche, bekomme ich dann etwas zurück, eine Art Ausschüttung?
Das hoffe ich doch. Ich bin jetzt kein Produzent. Ich bin noch nicht mal der Regisseur.
Ich dachte, Sie hätten sich jetzt auch über das Internet natürlich daran beteiligt. Nein, Sie haben natürlich eine richtige Gage, Herr Otto.
Low Budget gearbeitet haben. Also der ganze Film ist schon sehr mit heißer Nadel gestrickt und da gibt es, das war keine gängige, normale Produktion mit normalen Gagen, sondern wir haben auch alle für weniger gearbeitet. Mhm. Und
kommt das immer gut in der Vita, wenn man sagt, oh ja, das hat man auch Low Budget gemacht, dann heißt es ja immer gleich künstlerischer Anspruch.
Künstlerischer Anspruch. Also
warum sagt man dazu als Schauspieler? Also normalerweise, wenn jetzt die Agentur oder die Produktion Ihnen das anbietet, haben Sie ja wahrscheinlich ein Gehalt, von dem Sie sagen, okay, das ist normalerweise mein Level. Hier arbeite ich eben auch für weniger, für Low Budget. Warum?
Warum? Weil wenn man diesen Film, wenn Sie ihn sich anschauen, dann wenn Sie sehen, dass 7 Millionen oder 9 Millionen Euro für so einen Film eigentlich relativ wenig ist, weil die Amerikaner würden den gleichen Film wahrscheinlich für die 10-fache Summe machen. Das sagt viel über Amerika und viel über Europa aus, aber es ist trotzdem noch zu wenig und dementsprechend kann man nicht die normalen Gagen zahlen. Weder an das Team, noch an die Schauspieler, noch an die Postproduktionsbeteiligten etc. pp. Also um diesen Film für dieses Geld machen zu können und mehr hat man nicht, gibt es dann bestimmte Vorgaben. Und das heißt dann, entweder man will da mitspielen, dann muss man es akzeptieren, dass es weniger Geld gibt, oder aber man lässt es bleiben und macht es halt nicht. Mhm. Ich drehe auch umsonst, zum Beispiel, wenn mir ein Projekt gefällt, dann finde ich, ich habe schon diverse Hochschulfilme gemacht, das macht auch Spaß.
Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wie viel Low-Budget-Produktion und wie viel ehrenamtliches Engagement kann man sich denn dann leisten? Gibt es irgendwann auch eine Grenze? Vielleicht dazu gleich mehr mit Ihnen. Ja, so ein Schauspielerleben, wie es mein Gast des Tages, Götz Otto, führt, das sieht ja von außen betrachtet oft nach Starrummel, Glamour und hohen Gagen aus. Ab und zu drehen Sie aber auch für eine ganz geringe Gage oder manchmal auch sogar ganz ohne Geld, wie Sie gerade erzählt haben. Sie haben aber auch eine Familie mit 4 Kindern. Da gehen einem ja sicherlich auch Dinge wie Versorgung, Rente, Sicherheit, also was durch den Kopf. Können Sie das eigentlich planen?
Nee, also das funktioniert leider überhaupt nicht. Ich sage immer, ich habe den tollsten Job der Welt, wenn ich einen habe. Wenn ich keinen habe, ist es katastrophal, weil ich kann nämlich auch selber anders als in anderen Berufen auch nicht wirklich akquirieren. Ich kann jetzt nicht anrufen und sagen, hallo, braucht ihr nicht jemanden, der 1,95, 96, 7 und groß deutsch? Das funktioniert nicht. Also das ist vor allen Dingen, es bringt nichts, weil es muss auf eine Rolle in einem Drehbuch passen. Und da jetzt, da gibt es eine Produktionsfirma, die macht jetzt, keine Ahnung, Kinderfilm, wenn ich da jetzt anrufe und sage, also da, so funktioniert das bei uns leider nicht. Es geht dann in die andere Richtung und man muss darauf warten, dass das Telefon klingelt und die Agentur oder irgendein Caster oder sonst jemand anruft und sagt, hast du dann und da Zeit?
Aber das stelle ich mir auch vor, dass das schrecklich ist.
Das ist ganz, 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 ganz schrecklich und meine arme Familie leidet da sehr drunter, weil...
Immer wenn das Telefon klingelt, rennen sie als Erster hin.
Nein. So, wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, dann fange ich an, irgendwie am Rad zu drehen bei uns zu Hause. Da gehen mir meine Kinder aus dem Weg und meine Frau auch.
Gibt es denn für Sie als Schauspieler dann die Möglichkeit, eben auch zu variieren? Denn Sie haben ja mehrere Spielflächen. Es gibt den Film, es gibt Fernsehen und es gibt eben auch Theaterproduktionen. Wann schlägt man welchen Weg dann ein?
Also Theater ist zum Beispiel eine Frage der Disponierbarkeit. Ich spiele Ende dieses Jahres Theater, aber ich weiß drehtechnisch selten, ganz, ganz selten ist es so, dass man mal 2, 3, 4 Monate vorher Bescheid weiß, wann da was läuft. Aber ganz häufig ist es so, dass ich eine Woche oder 2 Wochen vor Filmstart oder Drehbeginn wirklich engagiert werde. Ganz kurzfristig. Und wenn ich jetzt also zusage, für den Herbst Theater zu spielen, dann reduziert es auch die Möglichkeit, dort in dem Zeitraum was anderes zu drehen.
Das heißt, man ist dann auch natürlich gleich wieder länger eingebunden.
Man ist länger eingebunden, aber man hofft natürlich immer auf die super Top-Produktion, die anruft und sagt, willst du da nicht neben Robert De Niro mit Dingenskirchen? Und dann muss ich dann leider sagen, ich spiele leider in Iserlohn-Theater. Und so ist es halt. Also dafür
würden Sie
dann
Iserlohn auch zu Ende spielen oder würden Sie dann absagen?
Wie meinen Sie das? Dann würde ich natürlich in Iserlohn zu Ende spielen, da hat man Verträge.
Ganz ehrlich, auch wenn Hollywood dann wieder anruft.
Wenn Hollywood die Vertragsstrafe übernimmt, dann habe ich nichts dagegen.
Ah, okay. Wenn man einmal so Blut geleckt hat mit Hollywood, dann wartet man doch schon immer wieder auch auf diese internationalen großen Geschichten.
Ja, wobei, also ich habe letztes Jahr ganz tolle Sachen gemacht. Ich habe eine spanische Produktion gemacht. Ich war bei Asterix dabei, bei dem neuesten Asterix mit Deneuve und Depardieu.
Der kommt, glaube ich, im Oktober raus, ne?
Ja, denke ich. Dann habe ich eine ganz tolle, die angeblich die teuerste deutsche Produktion aller Zeiten, Cloud Atlas heißt die, mit Halle Berry und Tom Hanks und solchen Leuten. Da war ich letztes Jahr dabei. Also ich schnupper immer mal, immer noch auch in das internationale Geschäft, und ohne internationale Arbeit wäre es auch ganz schön schwierig für mich, die Brötchen für meine Familie zu erwerben.
Und entstehen dann, wenn Sie so Halle Berry und so weiter sagen, Kontakte und darüber dann vielleicht auch wieder berufliche Angebote? Also wenn die zum Beispiel mit Ihnen gerne dreht, sagt die dann im nächsten Film, ah, ich hätte gerne wieder den Götz Otto an meiner Seite.
Ganz, ganz selten funktioniert sowas. Also wirklich sehr, sehr selten. Also der persönliche Kontakt ist eine Sache, aber dass der über den persönlichen Kontakt wirklich Folgejobs entstehen. Also wahrscheinlich bin ich zu unsympathisch. Bei mir hat das noch nie funktioniert.
Sie machen bestimmt nichts falsch, aber vielleicht sollten Sie nach Hollywood ziehen.
Ja, jeder, der sich in dem Geschäft auskennt, sagt, ohne dort zu leben, schafft man keinen Durchbruch. Ich bin aber hier verwurzelt. Also ich habe natürlich so nach Bond auch darüber nachgedacht, soll ich da mal rübergehen? Aber das kam für mich nicht wirklich in Frage. Deutsch ist meine Sprache, meine erste Sprache. Hier bin ich sozial verwurzelt. Das ist mir wichtiger als jetzt die große Karriere.
Nun kommen Sie vom Theater, drehen viel Filme, auch eben fürs Fernsehen oder eben für die Kinoproduktion. Ist das nicht eigentlich so, dass man auch so ein bisschen die Nähe zum Publikum vermisst, die man ja im Theater immer wieder ganz authentisch erlebt?
Das kommt komischerweise häufig, dass man das so Film und Theater genau darauf runterreduziert auf das Publikum. Aber das empfinde ich gar nicht so, weil am Set hat man auch ein gewisses Publikum, da sind vielleicht jetzt keine 800, 900 Leute, aber dann doch ein paar. Man hat da durchaus auch ein Publikum und die Kamera gehört dazu. Der große, große Unterschied für mich zwischen Theater und Drehen ist das große Privileg, dass man am Theater proben kann, dass man wirklich wochenlang eine Figur entwickeln kann, um sie dann am Ende vorzustellen. Und das ist bei Fernsehen schon gar nicht der Fall und bei Kino.
Wie proben Sie denn dann da?
Oder naja, also ganz häufig, auch da wieder eine Frage des Geldes, kann man sich's leisten zu proben, zeitlich oder nicht. Ganz häufig ist es so, dass man sich tatsächlich kurz vor Take überhaupt erstmal die Hand schüttelt und sagt, guten Tag. Und ich habe das auch schon erlebt, dass am ersten Tag dann gleich eine Bettszene dran war. Guten Tag, mein Name ist Götz, hallo, ich bin die Julia, hallo, bis gleich im Bett. Und dann dreht man eine Bettszene zusammen und das ist absurd.
Ja, dass man da natürlich gerne proben würde, das verstehe ich.
Nein, um Gottes Willen, das ist klar, das liegt nah, aber man möchte sich ja trotzdem, bevor man sowas spielt, mal drei Takte unterhalten haben.
Ja, das stimmt. Manchmal möchte man dann doch ein bisschen reden vorher, ne?
Ja.
So, jetzt waren Sie schon Vize-Junioren-Weltmeister im Rudern. Sie waren Sänger und Schauspieler sind Sie sowieso. Und beinahe wären Sie auch noch Politiker geworden. Das müssen Sie mir gleich erzählen.
Mache ich.
Wir kennen Sie natürlich als Schauspieler, aber, habe ich natürlich nicht anders vermutet, Sie sind auch ein politischer Kopf. Sie haben sich mal auf die Liste des Gemeinderats von Krailing, das ist der Ort, in dem Sie leben, setzen lassen.
Ja, da kann man es mal sehen. Das ist hochpolitisch, oder? Das hat aber mit Weltpolitik relativ wenig zu tun. Ich erkläre, wie es zustande gekommen
ist. Fängt immer
ist.
Von unten an, Politik ja. Und Veränderung. Das finde ich gut.
Ich war in Italien, in Rom, Cinecittà, und saß dort in einem U-Boot, in einem deutschen U-Boot. Und weil man aus diesem U-Boot schlecht rauskam, bin ich in den Drehpausen dann dort sitzen geblieben, mich ein bisschen umgeschaut. Das ganze Boot war ausgestattet, natürlich, wie es sich gehört, mit allen Utensilien dieser Zeit. Und ich unterhielt mich mit meinem ersten Offizier. Und wir haben eigentlich festgestellt, wie wahnsinnig politisch diese Zeit war. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die nationalsozialistische Ideologie, aber sondern auch andere politische Ideologien, die sehr vehement vertreten wurden in dieser Zeit. Und dass wie unpolitisch wir eigentlich heutzutage leben. Wir leben zwar in einer ganz großartigen Demokratie, aber so wirklich einsetzen und die vorwärts bringen, tun in erster Linie die Politiker und nicht die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Ich kenne auch ganz wenig Leute, die sich innerhalb der Gesellschaft einfach engagieren, ohne Also ob das jetzt in einem karitativen Zusammenhang ist oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall, ich hatte dieses Gespräch, bin danach in meine Garderobe gegangen nach Drehschluss und dann klingelte das Telefon und dann sagte ein Herr, unsere Kinder gehen gemeinsam in die Schule und ob ich mir vorstellen könnte, für den Gemeinderat zu kandidieren. Dieses Gespräch im Hintergrund haben, dachte mir, das ist irgendwie eine göttliche Fügung.
Ist ja verrückt, Sie reden drüber, Sie werden abgehört.
Ich wurde abgehört in diesem U-Boot, mitten in Chinichita. Nein, und das war für die FDP und ich habe mir das angehört, um was es der FDP bei uns in Kreiling geht und ging und kann das absolut unterstützen. Da geht es natürlich nicht um Deutschlandpolitik, sondern geht es darum, ob der Gartenstadtcharakter beibehalten wird oder ob der S-Bahn-Durchschnitt größer, weit entfernt von Landespolitik, sondern wirklich ganz regionale Entscheidungen. Und das konnte ich und kann ich absolut nachvollziehen und unterschreiben. Und dementsprechend habe ich mich aufstellen lassen auf der Liste der FDP für die Gemeinderatswahl. Und
mit welchem Wahlslogan? Was stand unten drunter?
Na, also wir haben
ein cooles Foto hatten Sie doch bestimmt.
Ja, und Foto hatten wir natürlich alle dabei. Aber das war
ja
jetzt
komm, Politikerfotos sind sonst immer so hässlich, wenn die an Ampeln und an Straßenkreuzungen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, meins war auch hässlich. Das wurde vom Rathaus mit einer ganz normalen Kamera gemacht. Und ja, und bei uns geht es natürlich auch im CSU Bayern auch darum, die absolute Hegemonialmacht der CSU ein wenig zu brechen, weil da Demokratie dann nämlich gar nicht mehr stattfindet. Die entscheiden dann kurz vorher, treffen sich dann zur Gemeinderatssitzung und halten dann die Klappe und wählen dann anschließend, wie sie sich vorher dann schon das ausgemacht haben. Deswegen, je mehr Parteien zumindest mal in den Gemeinderäten sitzen, desto besser ist dann auch irgendwie eine Vielfältigkeit innerhalb der Politik zu erreichen.
Und was war Ihr Thema? Mit welchem Thema sind Sie angetreten?
Bei uns ging es viel um den Gartenstadtcharakter, also sprich um, aber das führt jetzt hier wirklich zu weit.
Genau, also aber jetzt ist natürlich die abschließende Frage, sind Sie denn in den Gemeinderat von Kreiling dann gewählt worden?
Nein, mir fehlten 2 Stimmen.
Oh, so. Wo waren denn die Bonn-Fans?
Ja, bin ja nicht als Bond-Darsteller angetreten.
Natürlich nicht, aber noch 2, die Sie sicherlich einfach unterstützt
hätten. Ja, wie gesagt,
das
ist CSU-Hochburg bei uns hier.
Gut, also Sie haben es versucht, aber es ist bei diesem einmaligen Versuch geblieben. Oder ich meine, die bundesweite FDP, dass die jetzt ein bisschen Hilfe braucht, ist ja auch klar.
Ja, aber ob ich mich da engagieren muss, weiß ich jetzt auch nicht.
Gut, Gartencharakter für die ganze, ganze Land. Wenn Sie nicht drehen, ja, und nicht auf der Bühne stehen und nicht gerade kandidieren, wie sieht denn bei Ihnen so ein typischer Sonntag aus?
Ein typischer Sonntag.
Gibt's das?
Ist natürlich ganz langweilig, aber trotzdem toll, der Familie verschrieben. Also es geht am Sonntag wirklich tatsächlich darum, was können wir mit den Kindern machen, und das ist ganz, ja, ganz unterschiedlich. Der große Vorteil hier in München ist, dass man ganz schnell in den Bergen ist und das nicht nur im Winter, sondern auch zum Wandern, oder gibt es ganz viele Seen. Also möglichst viel mit den Kindern, möglichst draußen.
Lieber Götz Otto, ich bedanke mich für diesen schönen Sonntag, ja, und wünsche für Iron Sky viel Erfolg und dass das Telefon aus Hollywood dann ganz oft klingelt.
Dankeschön und viel Spaß beim Gucken Iron Sky im Kino.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin. HR3.